Und herzlich willkommen zu Mein Senf, Episode 2. Genderwahn oder Gendergerechtigkeit? Nach höchstrichterlichem Beschluss haben wir in Deutschland nunmehr 3 Geschlechtsmerkmale. Also zumindest 3 formaljuristische Geschlechtsmerkmale. Männlich, weiblich, divers. Für mich Grund und Anlass, mich mit dem Thema ein wenig zu beschäftigen. Nachfolgend möchte ich dir meine Gedanken dazu mitteilen. Dies versuche ich anhand von 3 Bereichen: Wirtschaft, Alltag und Sprache. Ich beginne mit der Wirtschaft. Gender Pay Gap ist jetzt nicht erst seit Einführung des dritten Geschlechtsmerkmals ein heiß diskutiertes Thema. Seit Jahren wird öffentlich und inoffiziell darüber gestritten, ob es denn nun eine Ungleichbehandlung in der Bezahlung zwischen Männlein und Weiblein gibt. Natürlich gibt es die. Sonst gäbe es auch den Begriff Gender Pay Gap nicht. Wir schreiben das Jahr 2019 und ich persönlich kenne keinen einzigen Grund und kann mir auch keinen einzigen Grund vorstellen, warum das Geschlechtsmerkmal maßgeblich für die Höhe der Vergütung meiner Arbeit sein soll. Wenn 2 Menschen oder von mir aus auch inzwischen 3 Menschen unterschiedlichen Geschlechts das Gleiche tun, in der gleichen Menge, in der gleichen Zeit, in der gleichen Güte, dann haben sie auch gefälligst das gleiche Geld dafür zu bekommen. Natürlich wird jetzt der eine oder andere schreien und sagen, Moment, dafür gibt es doch Tarifverträge, da ist doch genau geregelt und zwar geschlechtsneutral, wie die Vergütung für eine bestimmte Arbeit zu erfolgen hat. Ja, aber es gibt zum einen nicht nur Tarifverträge und man höre und staune, es gibt auch Positionen, die außertariflich bezahlt werden. Auch da gibt es kritische Stimmen, vor allem von Frauen, die sagen, nun, da muss die Frau auch mal ihren Mann, nein, ihre Frau stehen und härter verhandeln. Ja, sicherlich ist es auch eine Frage des Auftretens, des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens, wie ich meine Gehaltsverhandlungen führe. Aber an der Stelle bin ich zumindest auch ganz ehrlich und sage, es fehlt ein bisschen Übung. Und dieses Thema Gender Pay Gap, das wie so ein Damoklesschwert vielleicht auch über der einen oder anderen Frau schwebt, bevor sie in die Gehaltsverhandlung geht, ist nicht zu verachten. Ich wünsche mir vielmehr von Seiten der Arbeitgeber, dass den Frauen dort die Hand gereicht wird. Nicht als Almosen, sondern lediglich als das, was den Frauen für ihre Arbeit auch zusteht. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht gendergerecht ausgedrückt habe, weil ich das dritte Merkmal divers vergessen habe, dann einfach daher, dass in den Jahren zuvor diese Diskussion lediglich über Männer und Frauen geführt wurde. Ich bitte hiermit alle aufrichtig um Entschuldigung und werde versuchen, in meinen weiteren Ausführungen selbstverständlich sämtliche Geschlechtsmerkmale zu berücksichtigen. Bei einem anderen Thema, wo es um vermeintliche Gleichberechtigung geht, sehe ich im Übrigen die Situation ganz anders. Frauenquote. Allein dieses Wort macht mir Gänsehaut. Was soll das eigentlich sein? Also die Idee dahinter und das, was inzwischen gesetzlich verankert wurde, habe ich sehr wohl verstanden. Also Kurzform, in Unternehmen mit einer Geschäftsführung und einem Aufsichtsrat, also mit einem Aufsichtsorgan, sollen mindestens, ich glaube inzwischen sind es 30% der Plätze durch Frauen besetzt werden. Mit Blick auf das inzwischen dritte Geschlechtsmerkmal wird das Gesetz dann sicherlich umgewandelt in eine Besetzung von nicht mit Männern. Einen größeren Unfug als die Frauenquote oder wie immer sie zukünftig auch heißen mag, habe ich noch nie gesehen. Seit wann werden Positionen denn nach Geschlecht besetzt? Also ich meine jetzt außerhalb der katholischen Kirche. Wenn ich Unternehmer bin, dann möchte ich für die bei mir zu besetzenden Positionen den besten Menschen, den ich für das Geld, was ich dafür bereit bin auszugeben, auch bekommen kann. Und mir persönlich ist es sowas von egal, ob da männlich, weiblich oder divers draufsteht. Und was ist überhaupt mit den Frauen, die ohne Quote in entsprechende Positionen gekommen sind? Müssen die sich jetzt immer mit diesem latenten Vorwurf auseinandersetzen, sie seien die Quotenfrau? Zählt deren herausragende Leistung, die sie in diese Position gebracht haben, dann nicht mehr? Für mich ist diese Frauenquote ein Rieseneigentor. Ich glaube, wenn an dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf endlich mal sehr nachhaltig und effizient gearbeitet wird, dann stellt sich die Quotenfrage nicht. Dann haben wir in Deutschland genügend Potenzial, egal ob bei männlich, weiblich oder divers, um Führungspositionen adäquat mit Menschen aus allen Geschlechtern zu besetzen. Aber gerade das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist offensichtlich noch überhaupt nicht angekommen in der breiten Masse der Unternehmen und Behörden. Da gibt es Mittelständler, da wird ein Neupapa schräg angeguckt, weil er in Elternzeit geht. Okay, es ist ein Handwerksbetrieb, aber dürfen Handwerker nicht Papas werden? Und dürfen diese Papas nicht in Elternzeit gehen? Nur weil das vor 150 Jahren vielleicht mal anders war? Was ist mit Betriebskindergärten? Was ist mit flexiblen Arbeitszeiten? Was ist mit Homeoffice? Was ist mit Jobsharing? Wo sind denn die per Gesetz verpflichtend vorzuhaltenden Betreuungsplätze im U3-Bereich? All diese Herausforderungen sind nicht ansatzweise vernünftig gelöst. Und solange das der Fall ist, wird es immer wieder zu der Situation kommen, dass eine Familie zu Hause überlegt, wer geht weiter arbeiten und wer kümmert sich vornehmlich, zumindest für einige Zeit, zu Hause um die Familie. Einige unserer europäischen Nachbarländer, insbesondere die nördlich von uns gelegenen, machen uns seit Jahrzehnten vor, wie man damit umgehen kann. Frauen sind aufgrund ihrer gleichartigen Qualifikationen als wesentliche Faktoren für das Wirtschaftsleben erkannt und es wird alles dafür getan, dass sie dem Wirtschaftsleben auch erhalten bleiben, auch als frische Mütter. Und wenn dann die Skandinavier, die mit diesen Modellen schon seit langem erfolgreich sind, auch Jahr für Jahr in der Wir-sind-so-glücklich-Statistik vor Deutschland liegen, dann kann deren Modell so scheiße doch gar nicht sein, als dass wir nicht mal ein bisschen genauer hingucken sollten. Es kann schließlich nicht Sinn der Sache sein, dass in einem deutschen Unternehmen sich ernsthaft die Frage gestellt wird, bei 2 oder 3 gleichwertigen Kandidaten, die sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben und dort eine Frau im noch, ich benutze mal dieses fiese Wort, gebärfähigem Alter dazugehört, diese eventuell nicht zu nehmen, weil die Unternehmensleitung davon ausgehen muss, dass diese Frau irgendwann in Mutterschutz und Elternzeit geht und somit nicht produktiv zur Verfügung stehen wird. Diese Form von Benachteiligung, diese Form von nicht vorhandener Gendergerechtigkeit sollten wir in 2019 längst überwunden haben. Nach meinem Gefühl sind wir davon allerdings noch Lichtjahre entfernt. Und das finde ich beschämend. Ich komme zum Alltag und ich möchte ein Beispiel nehmen, das so trivial wie wichtig ist. Toiletten. Jo, ich habe gerade Lokus gesagt. WC, das Örtchen 00 oder im Kaufhaus 17. Nur kurze Zeit nachdem divers als drittes Geschlechtsmerkmal anerkannt worden ist, gab es schon die ersten fiesen Witzchen und geschmacklosen Bilder, eine abscheuliche Form von Whataboutism, als es darum ging, oh, wir brauchen jetzt eine dritte Toilette in der Kneipe, aber wir kümmern uns nicht um irgendwo verhungernde Menschen oder arme Rentner, die Flaschen sammeln. Ich finde die Verquickung solcher Themen ekelhaft und möchte mich da auch gar nicht näher drauf einlassen. Und dennoch ist das Thema Toiletten, wie ich finde, ein wichtiges. Kleines Beispiel aus meiner Geschichte. Im Jahre 2008 bin ich Papa geworden. Ich will nicht sagen, dass ich ein moderner Papa war, aber für mich war von vornherein völlig klar, dass ich mein Kind wickeln werde. Wenn ich also mit meinem Sohn unterwegs war, war steter Begleiter auch die Wickeltasche. Und wie das nun mal so ist, ich kann mir nicht aussuchen, wenn die Windel voll ist. Mir ist es mehr als einmal passiert, dass ich mit meinem Sohn, dessen voller Windel, und meinem Equipment losgezogen bin, um ihn zu wickeln, mit einer frischen Windel auszustatten. Dynamisch entere ich das WC für Herren, um dann erstaunt festzustellen, also Das war kein Witz. Um erstaunt festzustellen, hier gibt's gar keine Wickelkommode, kein Wickelbrett, keine Wickelauflage, keine Wickel-irgendwas. Also zurück ins Lokal zum Beispiel. Schnell gefragt, hallo, wo kann ich denn mein Kind wickeln? Der freundliche Mitarbeiter führte mich zur Damentoilette. Finde den Fehler. Sehe ich aus wie eine Dame? Mein Sohn im Übrigen auch nicht, wobei in dem Alter der ja gerne nochmal großzügig drüber weggesehen wird. Aber bei mir? Also ich fühlte mich unwohl in meiner Haut. Und den Damen, die nichts ahnen von der Toilette kommt, auf einmal da einen Kerl stehen sehen, so richtig zumuten wollte ich denen das auch nicht. Mangels Alternative habe ich also die Wickelkommode auf der Damentoilette benutzt. Die Damen, die die Toilette benutzt haben, während ich gewickelt habe, waren auch sehr verständnisvoll und großzügig und, wie ich glaube, keinesfalls peinlich berührt. Ich allerdings war peinlich berührt und irgendwie empfand ich es auch als Diskriminierung. 2008 ist ja jetzt nicht so lange her und ich bin damals sehr wohl davon ausgegangen, dass wir schon so weit sind in Deutschland, dass ich meinen Sohn auf einer Herrentoilette wickeln kann oder an einem anderen neutralen Ort. Wenn ich also jetzt zurückkomme auf das Thema drittes Geschlechtsmerkmal, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie unangenehm es einem solchen Menschen sein muss, nicht auf die für ihn als richtig empfundene Toilette gehen zu können. Da mag jetzt der ein oder andere ein Witzchen drüber machen wollen. Ich find's nicht lustig. Und diese kleine Diskriminierung im Alltag ist vor allen Dingen völlig überflüssig. Nächstes Beispiel gefällig. Eltern-Kind-Parkplätze. Als ich noch ein junger Papa war, da waren die meisten Eltern-Kind-Plätze Mutter-Kind-Plätze. Im Parkhaus, auf großen Parkplätzen. Warum bin ich als Mann in der Lage, auch bei geschlossener Tür mein Kind anzuschnallen? Nein, ich habe die gleichen Platzbedürfnisse. Es ist völlig unerheblich, ob eine Mama oder ein Papa die Babyschale versucht, in das Auto zu wuchten oder wieder herauszuholen, das Kind reinzusetzen, anzuschnallen oder abzuschnallen und es auf den Arm zu nehmen. Die olle Autotür muss sperrangelweit aufgemacht werden und dafür braucht's nun mal breitere Parkbuchten. Und da rede ich gar nicht von Parkhäusern aus den 60er oder 70er Jahren. Auch in den modernen Parkhäusern reicht der Platz nicht aus, um die Tür wirklich so weit aufmachen zu können, dass ich a. nirgendwo eine Blödschrei mache und b. vernünftig an mein Kind komme. Und mir ist es mehr als nur einmal passiert, dass ich mit meinem Auto und meinem Sohn alleine unterwegs war und auf einen Mutter-Kind-Parkplatz gefahren bin. Ich steige aus und werde von einer Mutter blöd angemacht, die neben mir mit ihrem Auto steht. Dies sei schließlich ein Mutter-Kind-Parkplatz und ich sehe jetzt nicht aus wie eine Frau. Ja, trefflich festgestellt, ich sah nicht aus wie eine Frau und ich war auch keine Frau, aber ich war ein Elternteil. Und ich habe mir die Großzügigkeit herausgenommen, aus dem Mutter-Kind-Parkplatz ein Papa-Kind-Parkplatz zu machen oder im übergeordneten Sinn ein Eltern-Kind-Parkplatz. Diese Diskussionen waren völlig unnötig und obwohl ich mich total im Recht fühlte, hat es bei mir für Unwohlsein gesorgt. Auch das war eine Form von einer klitzekleinen Diskriminierung im Alltag. Überflüssig wie ein Kropf und trotzdem nicht schön. Um alle Menschen, egal ob männlich, weiblich oder divers, wirklich in der Mitte unserer Gesellschaft zu haben, müssen wir gerade bei den kleinen Dingen im Alltag dafür sorgen, dass sich jeder gut aufgehoben und angenommen fühlt. Und dafür, und das ist meine ganz persönliche Meinung, trägt jeder von uns ein Stück weit die Verantwortung. Der dritte Bereich, die Sprache, ist wahrscheinlich der seit Jahren am heißesten, am leidenschaftlichsten und teilweise auch am dümmsten diskutierte Bereich. Unsere Sprache weist sowohl in den Personalpronomen als auch in Substantiven Geschlechterrollen auf. Seit Jahren wird darum gerungen, wie unsere vermeintlich männlich dominierte Sprache ein wenig neutraler oder ausgeglichener gestaltet werden kann. Ich persönlich, vielleicht liegt es daran, dass ich ein Mann bin, dann lasse ich mir diesen kleinen Seitenhieb durchaus gefallen, habe das noch nie so empfunden. Wenn wir in der Pluralform von die Studenten gesprochen haben während meiner Studienzeit, dann waren damit tatsächlich nur Männer gemeint, weil ich an der Hochschule der Bundeswehr studiert habe. Wenn meine Freunde und Bekannten, die an anderen Hochschulen studiert haben, darüber sprachen, war für mich automatisch die Gesamtheit der dort Studierenden gemeint. Männlein und Weiblein. Für meinen Geschmack muss in der Pluralform es nicht heißen, die Studenten und Studentinnen, weil ich mit dem Plural nicht automatisch nur Männer assoziiere. Ich finde gerade das Beispiel mit den Studenten und den Studentinnen ganz praktisch, weil es dort Vorschläge gibt oder mitunter auch schon Umsetzungen sowohl an Universitäten als auch in Behörden, den Begriff zu ersetzen oder die beiden Begriffe zu ersetzen durch den Begriff die Studierenden. Die Studierenden ist aber ein substantiviertes Partizip im Präsens und bringt zum Ausdruck, dass gerade jemand etwas tut, gerade in diesem Moment. Also er studiert. Das glaube ich den meisten Studentinnen und Studenten natürlich auch. Aber in der vorlesungsfreien Zeit, die ich ihnen sehr gönne, sind sie keine Studierenden. Aber Studenten. Ich habe binnen weniger Tage zwei Artikel gelesen von Linguistikprofessoren. Mein lieber Scholli, die haben sich ihre jeweilige Kompetenz dermaßen um die Ohren geknallt, es war ein Fest. In erster Linie ging es darum, ob sich nun Sprache entwickelt oder Sprache nicht entwickelt und wenn sie sich entwickelt, was gehört zur Entwicklung und ist die männliche Dominanz nun wirklich da oder ist sie nur herbeigeredet und ist es ein Problem des Feminismus oder ist es von gesellschaftlicher Relevanz, dass wir uns endlich dem Thema stellen und zum Teil vielleicht sogar ganz neue Begriffe kreieren, die absolut geschlechtsneutral sind. In der Schriftsprache hat man sich dem Thema ja schon relativ gut, wie ich finde, genähert. Zunächst durch das große Binnen-I, dann gab es auf einmal, sehr witzig, dass es dort wieder auftaucht, den Gender Gap, also den Unterstrich und ganz neu, und damit soll ja dann auch das dritte Geschlecht divers mit eingebunden sein, das Sternchen. Jetzt finde ich das zum Schreiben gar nicht so kompliziert und wenn ich es still und leise vor mich hinlese, auch nicht schlimm. Aber was ist eigentlich in meinem Podcast? Wie spreche ich dich, mein werter Zuhörer, denn jetzt richtig an? Ich weiß ja gar nicht, ob du männlich, weiblich oder divers bist. Also bei mir ist alles herzlich willkommen und ich habe euch auch alle lieb. Jetzt kann ich dieses komische Sternchen aber nicht sprechen. Und ich habe versucht herauszufinden, wie das den Nachrichtensprecher im Radio lösen. Ha! Gar nicht so einfach. Also die können das Sternchen genauso wenig sprechen wie ich. Es liegt jetzt nicht an meiner mangelnden Kompetenz oder Befähigung. Nein, es liegt daran, dass es einfach nicht geht. Und was machen also jetzt Redakteure in Nachrichtensendungen am Radio? Sie suchen Ausweichformulierungen. Na bingo, du glaubst doch wohl nicht, dass ich ernsthaft Bock habe, mich hier hinzusetzen und bei jedem Quatsch, den ich mir gerade durch meine Gehirnwindungen drehe, jetzt auch noch mögliche geschlechtsneutrale und allgemein akzeptierte Ausgleichsformulierung ausdenke. Also, um das ganz kurz für mich klarzustellen. In der gesprochenen Sprache, und ich bin jetzt hier an dieser Stelle exemplarisch dafür, werde ich, so gut es geht, die Geschlechtsneutralität und die Gendergerechtigkeit versuchen hochzuhalten. Wenn ich allerdings der Meinung bin, und das wird sicherlich häufig passieren, dass es aus Verständnisgründen einfach sinnvoll erscheint, dass ich mich auf das generische Maskulinum zurückziehe, dann hat das nichts mit mangelndem Respekt den anderen Geschlechtern gegenüber zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass ich einigermaßen klar, flüssig und gut verständlich sprechen will. Du, lieber Zuhörer, magst dich bitte nicht zurückgesetzt fühlen, wenn ich dein Geschlechtsmerkmal nicht jedes Mal treffe. Ich bin weder Mitglied im Rat der deutschen Sprache, noch ein Profi-Moderator einer Nachrichtensendung und ich bin auch kein Linguistikprofessor. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch bei dem Thema natürlich über Hinweise und Anregungen. Was soll denn jetzt nun mit der Sprache geschehen? Ich plädiere aus tiefstem Herzen dafür, die Sprache so einfach wie möglich zu halten. Bitte lasst es uns nicht unnötig verkomplizieren. Von mir aus sollen sich Menschen, die das deutlich besser können als ich, hinsetzen und an der einen oder anderen Stelle auch einfach mal eine Wortneuschöpfung versuchen zu implementieren. Wenn wir also das Thema Gendergerechtigkeit leben wollen, dann gehört die Sprache dazu. Und an der einen oder anderen Stelle sollte es uns möglich sein, dies auch deutlich zum Ausdruck zu bringen, insbesondere auch in Ansprachen, also in der direkten Ansprache. Wenn es aber um Behördenformulare geht, die ansonsten zwei Seiten länger würden, wenn es um gesprochenen Text geht, der permanent unterbrochen würde, nur damit ich alle drei Geschlechter gleichermaßen anspreche und niemanden zurücksetze, dann stoßen wir meiner Meinung nach an Grenzen. Das sollte jedem Mann, jeder Frau, jedem Divers auch einleuchten. Da soll sich auch bitte niemand auf den Schlips getreten fühlen. Und ich bin mir sicher, weil ich persönlich bin ein überzeugter Anhänger der Theorie, dass sich Sprache entwickelt, dass wir in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten und auch mit den heranwachsenden Generationen dieses Thema weiter charmant bearbeiten werden und wir sicherlich dahin kommen, dass wir aus diesem Wahn, nämlich jetzt diese Schraube viel zu fest zu drehen, zu überdrehen, wieder herausfinden. Gib doch einfach mal das Wort Genderwahn in eine dir bekannte Suchmaschine im Internet ein. Dort wirst du sehr schnell mit einer Liste von Beispielen konfrontiert, die dir zunächst erstaunen, dann entsetzen und vielleicht noch Lachtränen ins Gesicht treiben werden. Solche Stilblüten, wie sie jetzt zum Beispiel auch in der Landeshauptstadt Niedersachsen in Hannover getrieben werden, wo überhaupt nicht hingeschaut wird, ob die Worte dann auch noch den Sinn ergeben, den sie ursprünglich mal hatten oder haben sollten, die darf es nicht geben. Da wird Geld verbrannt aus einem blinden Aktionismus heraus. Das ist völlig übertrieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn erkennbar ist, dass Sprache, gerade auch bei offiziellen Anlässen, die inzwischen drei Geschlechtsmerkmale hinreichend berücksichtigen soll, dass auch alle Beteiligten genügend Geduld haben werden, diesen Prozess mitzugestalten, mitzubegleiten, und nicht nach einem, nach drei oder nach fünf Jahren eine völlig neue, vermeintlich gendergerechte Sprache erwarten. Mein Fazit zu meinen eigenen Gedanken. Ich glaube, es geht uns um Gendergerechtigkeit. Und das ist auch gut so. Wir haben drei formal juristisch zugelassene Geschlechtsmerkmale. Die sind da und die sind nicht wegzudiskutieren. Die gehören zu uns und um die haben wir uns zu kümmern. Im Wirtschaftsleben, im Alltag und erst recht auch in der Sprache. Tun wir dies zielgerichtet, mit einem guten Augenmaß, mit Sinn und Verstand, mit einem gehörigen Maß an Pragmatismus, manchmal vielleicht auch mit einem Augenzwinkern, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass wir es toll hinbekommen werden und dass wir zukünftig von Genderwahn nicht mehr reden müssen. Ich hoffe, meine Ausführungen waren deutlich genug. Und du konntest ihnen folgen. Wenn du mir etwas zu meinen Gedanken mitteilen möchtest, tue dies gerne. Bevorzugt über Facebook. Ich freue mich wie immer über Feedback, über Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder auch mal eine Ohrschelle. Die natürlich nur verbal. Ich bedanke mich für deine Zeit und hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich darauf, dich auch zukünftig als mein Zuhörer begrüßen zu dürfen. Pass gut auf dich auf und lass es dir gut gehen. Bis bald, Mr. Tom.